Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wir navigieren euch auch heute durch den Tag. Schön, dass ihr dabei seid beim frischen Podcast vom Update. Heute ist Donnerstag, der 22. August. Und eins der Themen, das uns heute beschäftigt hat, sind die Brände im Amazonasbecken. Das sind die schlimmsten seit vielen, vielen Jahren und Brasilien hat es besonders schlimm getroffen.
Das sind wirklich die schlimmsten Waldbrände seit langem. Diese Aussage stammt ja vom Weltrauminstitut IMPE. Die arbeiten mit Satellitenaufnahmen. Es gibt auch Satellitenaufnahmen von der NASA. Man sieht das also wirklich aus dem Weltraum.
Das ist unsere Korrespondentin für die Region, Anne Herberg. Die kann euch mehr sagen zur aktuellen Lage und sie wird auch noch mal einordnen, was eigentlich dran ist an der Behauptung von Präsident Bolsonaro, Umweltverbände hätten diese Brände gelegt. Beweise dafür liefert er nämlich bisher nicht. Ein weiteres Thema, das wichtig ist heute, sozialer Wohnungsbau. Es gibt ja die Forderung vom Bündnis Soziales Wohnen, dass bis 2030 2 Millionen Sozialwohnungen entstehen sollen. Die bekommt man nur, so eine Sozialwohnung, mit Wohnberechtigungsschein, mit dem WBS. Und genau so einen hat Fatma Askar. Nur leichter wird die Wohnungssuche damit leider nicht.
Ich sag Ihnen die Wahrheit, das ist Stress. Man muss die Papiere kopieren überall, es wird immer schlimmer. Aber ich muss noch weiter suchen, weil ich ja eine Kündigung bekommen habe wegen Eigenbedarf. Und ich habe 2 kleine Kinder.
450 Mal beworben und bisher noch keine Zusage. Fatma Askar beschreibt euch mal, wie mühselig die Suche für sie seit April ist. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Nach dem Messerangriff vor gut einem Jahr in Chemnitz ist heute das Urteil gesprochen worden. Das Landgericht Chemnitz hat den angeklagten Mann aus Syrien zu 9 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt, weil, davon ist das Gericht überzeugt, er hat sein Opfer Daniel H. am Rand des Stadtfestes Chemnitz getötet. Sprechen wir darüber mit unserem Landeskorrespondenten in Sachsen, Bastian Brandau. Bastian, wie hat das Gericht das Urteil denn heute begründet?
Genau, das Gericht hat gesagt, die Beweisaufnahme habe diese Schuld anhand erwiesener Tatsachen belegt, alle Zweifel beseitigt, in Berufung eben vor allem auf den einen Hauptbelastungszeugen, den man eben für glaubwürdig halte, trotz der Widersprüche, in die der sich durchaus verstrickt hatte, aber eben in Übereinstimmung auch mit anderen Zeugenaussagen rund um diese Nacht vor dem Dönerladen in Chemnitz. Dies sei ein Puzzle, das ich schlüssig zusammenpasse jetzt, dass es eben der jetzt Angeklagte war, der gemeinschaftlich mit einem ja weiterhin flüchtigen Tatverdächtigen auf Daniel H. damals eingestochen und auch eingeschlagen habe, dass es keine DNA-Spuren gegeben habe vom jetzt Verurteilten. Das müsse nichts bedeuten.
Wie hat der Angeklagte das Urteil aufgenommen?
Also ich habe während der Verurteilung keine Regung gesehen, war aber auch so ein bisschen eingeschränkt im Blickwinkel. Im Anschluss hat er noch seinen Freunden zugenickt, die das Urteil eben auch verfolgt haben, genauso wie andere Prozesstage. Er wirkte insgesamt auf mich sehr erschöpft, muss man sagen. Und die Verteidiger haben danach gesagt, sie hätten ihn durchaus darauf vorbereitet, ihnen sei von Anfang an klar gewesen, dass er mit einer Verurteilung rechnen müsste.
Wie haben sich denn seine Verteidiger denn heute zu diesem Urteil geäußert? Also wie haben Sie das gesehen oder eingeordnet?
Also sie sagen das ja eindeutig, das Urteil sei falsch, es sei auch ein politischer Prozess und wie eben schon gesagt, von Anfang an sei sicher gewesen, dass hier eben eine Verurteilung erwünscht sei, dass sie kommen werde. In anderen Bundesländern wäre das anders gewesen, also durchaus auch Vorwürfe gegen das Rechtssystem hier und man ist überzeugt, dass die Revision dies zeigen wird. Genau, die Verteidigung hat ja heute auch noch ihr Plädoyer gehalten und eben argumentiert, dass dieser Hauptbelastungszeuge sich voller Widersprüche geäußert hätte, auch Widersprüche zu anderen Zeugen und ich habe diese Zeugen Vernehmung vor einigen Wochen verfolgt. Das war wirklich sehr verwirrend und wurde im Verlauf dieser Vernehmung eigentlich immer unklarer, bis der Zeuge nur noch sagte, er könne sich an gar nichts mehr erinnern, er wolle nichts mehr sagen und habe ja eigentlich schon alles gesagt. Bei der Polizei habe er sich klarer geäußert, so argumentiert eben das Gericht jetzt, genau wie die Staatsanwaltschaft das auch argumentiert. Aber zum Beispiel diese DNA-Spuren, die es eben nicht gibt und diese undurchsichtige Gemengelage mitten in der Nacht, all das kritisieren eben die Verteidigung auch, die jetzt genau in Revision geht.
Revision, das heißt, diese juristische Aufarbeitung ist nach wie vor noch nicht abgeschlossen.
Nein, das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Verteidiger haben heute sofort Revision eingelegt, hätten eine Woche Zeit gehabt. Das bedeutet in dem Fall, dass die juristische Prüfung jetzt weitergeht am Bundesgerichtshof. Dort wird eben das Vorgehen jetzt dieser Kammer hier geprüft. Bis dahin dürften noch einige Monate vergehen. Der Verurteilte ist bis dahin nicht rechtskräftig verurteilt, ist ein Verdächtiger, der aber weiterhin in U-Haft bleibt. Auch das hat das Gericht heute angeordnet.
Knapp ein Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Deutschen in Chemnitz ist ein 24 Jahre alter Angeklagter verurteilt worden, heute zu 9 Jahren und 6 Monaten. Aktuelle Infos dazu von Bastian Brandau, unser Landeskorrespondent in Sachsen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dass es in Deutschland zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, besonders in den Städten, darüber berichten wir in Deutschlandfunk Nova ja regelmäßig. Ein Bündnis hat jetzt gefordert, dass es bis 2030, also in 11 Jahren, 2 Millionen Sozialwohnungen geben soll. Franziska Zecher aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion hat sich diesen Forderungskatalog angesehen. Aber bevor wir da in die Einzelheiten gehen, Franziska, sag uns doch bitte, wer hinter diesem Bündnis eigentlich steckt.
Also das ist einmal die Caritas, dann der Deutsche Mieterbund, die Gewerkschaft IG Bau, die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau und der Bundesverband Deutscher Baustofffachhandel. Also man kann sagen, alles Verbände und Organisationen, die ein ziemlich großes Interesse daran haben, dass in Deutschland Wohnungen gebaut werden. Und die haben zusammen eine Studie in Auftrag gegeben, die den sozialen Wohnungsmarkt untersucht hat. Und auf Basis dieser Zahlen kommen sie dann eben zu dieser Forderung, die du gerade schon genannt hast, dass es nämlich bis 2030 2 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland geben soll.
Wie soll das gehen?
Na, das soll nach dem Wunsch des Bündnisses gelingen, indem jedes Jahr 155.000 neue Sozialwohnungen dazukommen. Davon sollen dann 80.000 neu gebaut werden und 75.000 schon bestehende Wohnungen, die sollen in Sozialwohnungen umgewidmet werden, also zum Beispiel indem Kommunen sie kaufen.
Wie ist es denn im Moment? Also wie viele Sozialwohnungen gibt es?
Na, da wird die Zahl von rund 1,2 Millionen genannt. Allerdings ist es so, dass die Studie zu dem Ergebnis kommt, dass im Moment in Deutschland jeden Tag mehr als 200 Sozialwohnungen verschwinden. Und das liegt einfach daran, dass die sogenannte Sozialbindung für sie ausläuft. Also das sind Wohnungen, die eine bestimmte Zahl von Jahren nur als Sozialwohnung genutzt werden dürfen. Und wenn diese Zeit aber dann vorbei ist, dann sind sie ganz normal auf dem Wohnungsmarkt und können dann eben auch teurer vermietet werden.
Was soll das denn alles kosten?
Na, also hier legt das Bündnis auch eine Berechnung vor und die geht davon aus, dass das Ganze ungefähr bis 2030 rund 6,3 Milliarden Euro kosten wird. Und dieses Geld, das müsste dann nach Vorstellungen des Bündnisses von Bund und Ländern kommen.
Jetzt ist Geld das eine, aber das Bündnis nennt ja noch andere Punkte, wie dieses Ziel erreicht werden soll, ne?
Ja, also die haben da noch ein paar Forderungen mehr. Einmal fordern die Verbände, dass Investoren, die Sozialwohnungen bauen, stärker gefördert werden sollen. Und außerdem sollen Städte und Gemeinden vom Bund dazu angehalten werden, eigene Baugrundstücke, die sie haben, zu ganz günstigen Preisen eben zur Verfügung zu stellen.
Klingt ja erstmal sinnvoll.
Klar, also sozialer Wohnungsbau ist ja auch wichtig, vor allem jetzt, da die Mieten in Ballungsräumen eben so hoch sind, dass der Kreis derer, die sich eine Wohnung auf einem normalen Wohnungsmarkt gar nicht mehr leisten können, immer größer wird. Aber das Ganze hat natürlich auch Konsequenzen. Also zum Beispiel entsteht hier womöglich Wohnraum, der nicht viel kosten darf. Und ich gehe davon aus, dass womöglich nicht viel Geld in nachhaltiges Bauen investiert werden kann. Das heißt, dass dann eben nicht energiesparend und umweltfreundlich gebaut wird. Und dann könnte es natürlich auch noch für einige Kommunen wirklich finanziell schwierig werden, wenn sie nämlich ihre Grundstücke zu einem sehr günstigen Preis verkaufen sollen. Also sozialer Wohnungsbau kann nicht immer der einzige Baustein sein. Die Politik, die sollte auch dafür sorgen, dass auch auf dem normalen Wohnungsmarkt wieder mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht.
Ein Bündnis fordert, dass es in Deutschland bis 2030 2 Millionen Sozialwohnungen gibt. Müssten dann also pro Jahr 155.000 neue Sozialwohnungen dazukommen. Die Infos dazu von Franziska Zecher aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt zu wenig Sozialwohnungen in Deutschland. Deswegen sollen neue gebaut werden. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Um eine Sozialwohnung zu bekommen, braucht man einen sogenannten Wohnberechtigungsschein. In der Kurzform WBS. Und ob man den bekommt, hängt davon ab, wie viel, beziehungsweise in dem Fall dann eher, wie wenig man verdient. Wie ist die Wohnungssuche mit WBS, mit Wohnberechtigungsschein? Ich habe nachgefragt bei Fatma Askar. Die ist 33 Jahre alt, hat 2 Kinder, wohnt mit ihrem Mann in Berlin-Moabit. Noch, denn ihr wurde gekündigt im April wegen Eigenbedarf und seitdem ist sie auf der Suche. Frau Askar, bis jetzt haben Sie noch keine neue Wohnung gefunden. Warum nicht?
Also ich habe einen WBS beantragt, Wohnberechtigungsschein. Mein Mann ist selbstständig und wir kriegen einen Teil vom Jobcenter. Und meine Schufa ist sauber, ich habe nichts drin. Mhm. Und weil zu viele Menschen hier in Berlin sind, also in Deutschland allgemein, gibt es ja keine Wohnungen fast mehr. Man muss sich schon drängeln, muss den Vermieter anbetteln, ja, dass man überhaupt einen Platz kriegt.
Was haben Sie denn erlebt so in der letzten Zeit? Oder wie viele Wohnungen haben Sie sich überhaupt schon angeguckt? Ich glaube, Sie suchen jetzt seit April, ne?
Ja, seit April. Also ich habe 450 Wohnungen mich beworben und davon ungefähr 250 angeschaut. Ja, und habe immer Ablehnungen bekommen.
Sind das auch alles dann Sozialwohnungen gewesen?
Ja, da waren Sozialwohnungen drin. Da waren vielleicht 4 bis 5 Nicht-Sozialwohnungen, aber waren sehr viele Leute.
Und wenn Sie dann eine Absage bekommen haben, jetzt egal, ob schriftlich oder per E-Mail oder wie auch immer, was ist denn dann die Begründung? Also was sagen Ihnen die Vermieter oder die Wohnungsgesellschaften?
Also so richtige Begründungen haben die nicht. Am meisten haben, tut mir leid, die Wohnung ist schon weg. Ja, oder es sind zu viele Bewerber, ne? Und wir können uns nicht entscheiden. Also so eine E-Mails.
Ja. Und Sie suchen ja im Endeffekt für sich und Ihre Familie. Also Sie sind verheiratet und Sie haben 2 Kinder. Wie groß dürfte denn die Wohnung dann überhaupt sein für Sie mit Wohnberechtigungsschein?
4-Zimmer-Wohnung.
4-Zimmer-Wohnung und die könnte, keine Ahnung, 80 Quadratmeter groß sein oder 110?
Ja, oder 110.
Was müssen Sie denn eigentlich alles vorweisen, um diesen Wohnberechtigungsschein zu bekommen?
Ich musste Steuererklärung vom Finanzamt holen.
Damit klar ist, wie viel Sie verdienen oder wie hoch das Einkommen ist oder wie niedrig?
Ja, die Einkommenbescheinigung, dann vom Jobcenter den Bescheid, dann Geburtsurkunde von den beiden Kindern. Ja, und dann unsere Ausweise für mich und meinen Mann, Heiratsurkunde. Das hat ungefähr fast 2 Monate gedauert, bis ich erst den BBS bekommen habe.
Jetzt mal ganz ehrlich, Frau Asker, Sie haben sich jetzt schon seit April so viele Wohnungen angeguckt, sich für so viele Wohnungen beworben. 450 insgesamt, haben Sie gesagt. Wenn Sie dann die ganze Zeit Absagen bekommen, wie frustrierend ist denn das?
Ich sage Ihnen die Wahrheit, das ist Stress. Man muss die Papiere holen, man muss jede 3 Monate, wenn zum Beispiel die Schufa-Auskunft abgelaufen ist, man muss die Schufa bezahlen, das sind auch 29 Euro. Man muss die Papiere kopieren überall, es wird immer schlimmer. Aber ich muss noch weiter suchen, weil ich ja eine Kündigung bekommen habe wegen Eigenbedarf und ich habe 2 kleine Kinder. Zum Beispiel, wenn 10 Euro mehr ist, zum Beispiel anstatt 1.010 Euro, 1.020 Euro.
Ist das denn so das Limit, was diese Wohnung, diese 4-Zimmer-Wohnung, auf die Sie ja ein Anrecht hätten mit dem Schein, das wäre so das Limit, also die dürfte nicht teuer sein als 1.010 Euro?
Ja.
Okay, und das heißt, wenn Sie jetzt eine finden und die ist 10 oder 20 Euro teurer, würden Sie die nicht bekommen oder Sie könnten
wenn ich
das...
werde ich nicht bekommen, dann sagt das Jobcenter zu mir zum Beispiel, Frau Asker, Sie kriegen eine Ablehnung von uns. Dann kann ich mich entscheiden. Entweder ich nehme die Ablehnung vom Jobcenter, bin damit einverstanden, dafür kriege ich keine Kaution, als Darlehen bezahlt vom Jobcenter und keine Umzugskosten. Und die anderen Kosten muss ich aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Aber die GEWO oder GEWO-BAG, die lassen das nicht zu, zum Beispiel, dass das Jobcenter einen Teil bezahlt und ich einen Teil bezahle. Aber das Problem ist, jetzt in Berlin allgemein, ist das sehr, sehr, sehr schwer, eine Wohnung zu finden, weil die Wohnungen, die wurden teurer und die Eigentümer haben ihre Wohnung als eine Ferienwohnung. Also zum Beispiel in dem Haus, wo ich hier wohne, habe ich jeden Tag neue Nachbarn. Das sind ja alles Eigentumswohnungen.
Es gibt ja jetzt eben die Forderung, ne? Also es soll mehr Sozialwohnungen geben in Deutschland. Bis 2030 sollen es 2 Millionen sein. Da gibt es jetzt eine Forderung vom Bündnis Soziales Wohnen. Wenn Sie das jetzt hören, mit allen Erfahrungen, die Sie bisher gemacht haben, was denken Sie dazu?
Okay, die werden neue Wohnungen bauen, aber wo sind die Chancen? Bei uns hier in Berlin am Hauptbahnhof, da wurde ein Neubauprojekt gebaut, der ist jetzt im September fertiggestellt und das war von der Firma DEGEWO. Ich habe mich auch beworben und hatte alle Unterlagen. Und dann hat mir die Frau von DEGEWO gesagt, ja, Frau Asker, also wie ich Ihre Unterlagen gesehen habe, 100%ig sicher, dass Sie die 4-Zimmer-Wohnung kriegen. Und dann auf einmal sagt sie, tut mir leid, Frau Asker, es gibt keine 4-Zimmer-Wohnung, keine 3-Zimmer-Wohnung, nur noch 1- und 5-Zimmer-Wohnung.
Es sollen mehr Sozialwohnungen gebaut werden in Deutschland. Für die braucht man einen Wohnberechtigungsschein. Und wie sich die Wohnungssuche gestaltet, wenn man den hat, hat uns Fatma Asker geschildert aus Berlin-Moabit. Die ist nämlich zurzeit mit ihrer Familie aufs Wohnungssuche, weil ihr wegen Eigenbedarf gekündigt wurde. Über ihre Erfahrungen hat sie erzählt in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es sind die schlimmsten Brände seit Jahren. Im Amazonasbecken brennt der Urwald seit über 3 Wochen. Das betrifft Bolivien, Paraguay, Argentinien teilweise und besonders Brasilien. In Sao Paulo, das über 2000 Kilometer entfernt ist von diesen Brandherden, war es diese Woche tagsüber so dunkel wie abends, weil sich dieser Ruß über die Stadt gelegt hat. Wir sprechen über die aktuelle Situation mit Anne Herberg, das ist unsere Korrespondentin für die Region. Anne, was kannst du uns denn sagen zur Lage im Moment?
Ja, also es sind wirklich die schlimmsten Waldbrände seit langem. Diese Aussage stammt ja vom Weltrauminstitut IMPE. Die arbeiten mit Satellitenaufnahmen. Es gibt auch Satellitenaufnahmen von der NASA. Man sieht das also wirklich aus dem Weltraum. Das Gebiet ist riesig groß. Du hast das ja auch schon gesagt. Es zieht sich über mehrere Länder, aber vor allem in Brasilien. Was genau das Ausmaß ist, das wird man erst später herausfinden können. Denn es ist ein so unwegsames Gebiet, dass man da auch gar nicht richtig hinkommt. Es sind dort keine richtigen Straßen, teilweise nur Flüsse. Was vielleicht wichtig ist, um sich das nochmal vorzustellen, es ist nicht ein riesiger großer Flächenbrand, sondern es sind ganz viele verschiedene Brandherde an verschiedenen Stellen.
Weiß man denn, kann man das ausmachen, was die Ursache für die Brände ist? Also ich glaube, es war auch dort in Brasilien, überhaupt im Amazonasbecken, insgesamt sehr trocken in den letzten Monaten, ne?
Es herrscht gerade Trockenzeit, absolut, und das verschärft natürlich die Situation. Also wenn es seit Monaten nicht geregnet hat, dann braucht nur ein Funke irgendwo hinzufallen und dann fängt das Unterholz, das Gebüsch dort überall Feuer. Es ist ja nicht nur im Amazonaswald so, sondern auch im benachbarten Cerrado, in dem Pantanal, im Gran Chaco-Gebiet. Es sind also verschiedene Flächen. Aber die Forscher gehen auch davon aus, dass es einen ganz großen Zusammenhang gibt zwischen der massiven Abholzung am Amazonas und diesen Bränden. Denn abgeholzt wird nicht nur mit Planierraupen oder mit Kettensägen, sondern es wird eben auch ganz oft Feuer dazu eingesetzt. Und da wird natürlich die Lage jetzt auch ausgenutzt. Also Landbesitzer, Siedler setzen Flächen in Flammen, um sie vom Unterholz zu befreien, auch zur Landspekulation, zum Anbau etc. Das kommt zusammen. Aber die Forscher gehen ganz davon aus, dass diese drastische Zunahme der Abholzung einer der Hauptfaktoren ist für dieses riesige Ausmaß der Waldbrände in diesem Jahr.
Für den Präsidenten, also für Bolsonaro, scheint ja der Schuldige oder die Schuldigen schon festzustehen. Er meint ja, dass Umweltorganisationen diese Brände gelegt haben, im Endeffekt aus Rache, weil er ihnen die Gelder gestrichen hat. Hat er für diese Behauptung eigentlich irgendwelche Beweise?
Nein, das hat er nicht. Und es gab natürlich dann auch sofort Reaktionen von NGOs und Umweltschützern, die gesagt haben, das ist doch absurd. Im Grunde will er damit von der Verantwortung seiner eigenen Regierung ablenken. Weil, was natürlich kritisiert ist, die Politik Bolsonaros seit Amtsantritt verfolgt eigentlich keinen Waldschutz, sondern unterstützt eigentlich die Abholzung, unterstützt eigentlich das weitere Vordringen der Landwirtschaft, des Bergbaus, auch Infrastrukturprojekte in diesen Wald. Das ist eine Art Konjunkturprogramm, muss man wirklich so sagen. Die Entwicklung dieses Waldes, nicht der Schutz in dem Sinne. Und Bolsonaro hat Umweltschutzbehörden, Kontrollinstanzen die Mittel gestrichen, die sind teilweise gelähmt. Er hat gesagt, keine Schutzgebiete mehr für Indigene. Also er tut eigentlich alles, um denjenigen, die den Wald schützen wollen, Steine in den Weg zu legen. Und das ist das große Problem. Deswegen sagt man, okay, er und seine Politik heizen die Abholzung an und damit auch die Brände.
Wie schätzt du das ein, Anne? Warum haben wir eigentlich bisher, obwohl diese Brände ja jetzt schon seit 3 Wochen wüten, relativ wenig mitbekommen bei uns dazu in den vergangenen Wochen?
Ja, der Amazonas ist natürlich auch für viele Brasilianer weit weg. Es gab in den sozialen Medien schon Warnungen davor, aber der große Wegschrei war wohl die Situation in Sao Paulo. Man muss sagen, da haben sich 2 Phänomene vermischt. Da kam eine Kaltwetterfront und diese Rußpartikel zusammen. Also es war nicht nur der Ruß, aber das war ein Wegschrei, der dann auch durch die sozialen Medien ging. Ich habe den Eindruck, dass die Regierung von Bolsonaro selbst überrascht wurde. Sie hat jetzt gerade so ein bisschen reagiert und hat gesagt, okay, wir müssen da ein bisschen Kontrolle Instanzen wieder aufbauen. Also da tut sich gerade was. Was muss man abwarten? Warum wir das so spät mitbekommen haben, hat aber auch damit zu tun, es sind ja oft unwegsame Gebiete. Wir hatten keine aktuellen Satellitendaten. Die kamen erst in der letzten Woche rein. Und da konnte man dann auch das wirkliche Ausmaß erst mal richtig sehen.
Es sind die schlimmsten Brände seit Jahren im Amazonasbecken. Brennt der Urwald schon seit mehreren Wochen. Wie die aktuelle Lage ist, darüber habt ihr mehr erfahren von unserer Korrespondentin Anne Herberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich finde wirklich, dass das eine Frage ist,
Die Frage ist nicht schwierig, aber ich glaube, die Antwort darauf, damit tun sich bestimmt einige schwer. Also die Frage lautet, wollt ihr wissen, wann ihr sterben werdet? Ja? Ich frage euch das, weil es Forschende gibt aus den Niederlanden und aus Deutschland, die gerade an einem Bluttest arbeiten, der uns irgendwann mal sagen soll, wie lange wir noch leben werden. Also sind das vielleicht noch 10 Jahre oder nur 2 oder noch 30? Ja, und dazu gucken sich die Forscher und Forscherinnen unter anderem die Anzahl von Proteinen oder von Lipiden, also Fetten im Blut an. Und dann geht es weiter mit den Untersuchungen. Dieses ganze System ist noch nicht so richtig ausgereift, aber es wird eben dran gearbeitet. So, jetzt nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Wollt ihr das wirklich wissen, wann ihr sterben werdet? Also ich bin ehrlich, ich will es nicht wissen. Und ihr, würdet ihr es wissen wollen?
Für den Fall, dass ich nicht sterben sollte, möchte ich das auf keinen Fall wissen. Mich lieber überraschen lassen und man sollte ohnehin jeden Tag so leben, als wäre es der Letzte. Hoffentlich.
Also wenn ich Kinder hätte, dann würde ich es gerne wissen wollen, weil ich dann in den Jahren, die mir noch bleiben, bestimmte Vorbereitungen treffen könnte.
Nee, möchte ich nicht wissen, weil ich gerne ignorieren möchte, dass mein Leben endlich ist.
Nein, würde ich nicht, da sich viele Lebensziele ändern würden, sehr wahrscheinlich. Das Wunschleben vielleicht auch gar nicht mehr ausgelebt werden könnte.
Ja, weil dann kannst du dich vorbereiten auf die Zukunft. Kann man sagen, okay, ich habe noch ein Jahr zu leben und ich habe 100.000 Euro, dann fliege ich nochmal um die Welt.
Also manche wollen gerne wissen oder würden gerne wissen wollen, wie lange sie noch leben. Andere möchten das bitteschön gar nicht wissen. Haben wir gerade gehört. Wir haben euch gefragt in Deutschlandfunk Nova. Es gibt zu diesem Thema Leben, Sterben, wie lange noch eine andere interessante Erkenntnis, wie eine neue repräsentative Umfrage zeigt. Viele von uns Utscher schätzen nämlich die eigene Lebenserwartung. Also wir denken, dass wir weniger lang leben, als es aktuelle Statistiken prognostizieren. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat sich diese Zahlen nochmal genauer angesehen. Johannes, zu der aktuellen Umfrage, wie weit liegen wir denn dann daneben? Also beim Einschätzen unserer Lebenserwartung, um wie viel ist es nicht richtig?
Ja, schon deutlich. Im Schnitt liegen wir 5 Jahre daneben. Das heißt, wir glauben, dass wir 5 Jahre kürzer leben, als es eben aktuell prognostiziert wird. Wir sind also zu pessimistisch, kann man sagen. Interessant ist auch, von diesen gut 1.000 Befragten jetzt in der Umfrage, übrigens im Auftrag des Verbandes der deutschen Versicherungswirtschaft durchgeführt, von diesen Befragten waren die älteren Menschen deutlich besser in der richtigen Einschätzung, wie lange sie wahrscheinlich noch leben werden. Dagegen ziemlich schlecht waren die 18- bis 29-Jährigen, die lagen sogar knapp 7 Jahre daneben. Also die haben ihre Lebenserwartung im Schnitt um 7 Jahre dann unterschätzt.
Warum sind wir da so schlecht?
Das wird auch untersucht. Die Befragten sollten nämlich auch sagen, wie sie eben zu ihren eigenen Erwartungen kommen. Und da haben jetzt nur wenige sowas gesagt wie, ja, ich habe mir mal die aktuelle Statistik angeguckt. Sondern die meisten haben gesagt, sie orientieren sich daran, wie alt die eigenen Eltern oder wie alt die eigenen Großeltern sind oder geworden sind. Und das ist eben auch deshalb irreführend, weil die Lebenserwartung ja in der Vergangenheit immer weiter gestiegen ist. Also jede Generation lebt länger als die davor. Und Demografieforscher gehen eben auch davon aus, dass das erstmal so weitergehen wird. Also dass die Lebenserwartung auch weiterhin steigt.
Ich habe gerade an meine Omas und Opas gedacht, die alle schon verstorben sind. Also was deren Lebensalter angeht, wenn ich das mal als Referenz nehme, hätte ich eigentlich ziemlich gute Karten. Aber
ja,
man weiß ja nie, was noch passiert.
Mhm.
Wie sind denn die Zahlen? Wie alt werden wir im Schnitt?
Also wenn wir uns mal den aktuellen Querschnitt durch alle Altersstufen angucken, also alle Menschen, die jetzt gerade in Deutschland leben, dann kommen wir nach den aktuellen Zahlen vom Statistischen Bundesamt bei Frauen im Schnitt auf 83 Jahre und bei den Männern auf 78,5 Jahre rund. Jetzt kann man sich aber noch was anderes angucken, nämlich wie alt werden eigentlich Menschen, die erst vor kurzem geboren wurden? Vor kurzem heißt Geburtsjahrgang 2017, das sind die neuesten Zahlen. Und man muss dazu sagen, mit Sicherheit wissen das die Demografen natürlich auch nicht. Ne? Die können ja jetzt nicht in die Zukunft gucken. Mhm. Aber laut den Prognosen liegt man dann bei Männern zwischen 84 und 89 Jahren.
Ui,
also schon deutlich
haben
älter.
Einiges drüber, ja.
Ja, je nachdem, wie optimistisch man rechnet, da gibt es so verschiedene Varianten. Und bei Frauen liegen wir bei 88 bis knapp 93 Jahren sogar. Also auch daran sieht man, die Lebenserwartung wird wahrscheinlich weiterhin steigen. Und es gibt noch eine gute Nachricht für uns alle. Denn wenn man sich mal anguckt, was haben eigentlich Forscherinnen und Forscher so in der Vergangenheit geschätzt und wie ist es dann tatsächlich gekommen mit der Lebenserwartung? Mhm. Kann man ja vergleichen. Dann gibt es auch durchaus Grund zu Optimismus, hat mir Roland Rau erklärt. Der ist Professor für Demografie an der Uni Rostock.
Wenn dann manchmal prognostiziert wird, wie wird sich die Lebenserwartung weiterentwickeln, Da ist es klassischerweise so gewesen tatsächlich, dass die tatsächliche Entwicklung eher unterschätzt wurde.
Also das heißt, wenn wir Glück haben, ne, liegen die Forscher noch etwas falsch ebenfalls und wir leben alle noch länger, als es aktuell vorhergesagt wird.
Und wie weit wird das noch gehen? Also jetzt haben wir eben schon gesehen, ne, wenn man von denen ausgeht, die vor 2 Jahren geboren wurden, die werden noch älter, als ohnehin jetzt schon die Prognosen sind. Gibt es eigentlich so eine natürliche Grenze, also wo man einfach sagt, okay, bis hierhin und älter werden Menschen einfach nicht?
Das ist ziemlich umstritten in der Wissenschaft. Also der aktuelle Rekord liegt bei 122 Jahren. So alt ist eine Französin geworden. Jeanne Clément heißt die und die hat auch noch kurioserweise erst mit 117 Jahren versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Hat dann aber auch wieder angefangen, hat sie also nicht geschafft. Es gibt eine Studie aus den USA, da kommen die Forscher zu dem Schluss, wahrscheinlich gibt es tatsächlich so eine Höchstgrenze, die bei ungefähr 125 Jahren liegen soll. Und die Forscher sagen auch, dass jemand noch älter werde, sei extrem unwahrscheinlich. Israelische Wissenschaftler sagen aber in der Studie, dass unter bestimmten Bedingungen sogar 140 Jahre möglich seien. Zum Beispiel auch mit gentechnischen Eingriffen im Menschen, wenn die denn irgendwann möglich werden sollten. Und Roland Rau von der Uni Rostock, den habe ich ebenfalls dazu befragt, ob es so eine Grenze denn jetzt gibt oder nicht.
Meine Meinung ist, wir wissen es nicht, aber wir sind auf jeden Fall noch ein gutes Stück davon entfernt auch. Ich würde mal sagen, aufgrund dieser Betrachtung von Bevölkerung, die sich durch besonders gesunden Lebenswandel auszeichnet, dass da noch viel Luft nach oben ist, haben wir auf jeden Fall noch ein paar Jahre nach oben Luft, ohne dass da irgendwelche Grenzen aus biologischer Sicht irgendwie zu sehen sind.
Also wer jetzt gern den Rekord von dieser Jeanne Clément aus Frankreich mit den 122 Jahren brechen möchte, der kann es durchaus mal versuchen, einfach möglichst gesund leben und anders als Jeanne Clément vielleicht auch besser aufs Rauchen verzichten.
Aber ganz ehrlich, also stell dir mal vor, du könntest 140 Jahre alt werden. Was willst du denn dann machen?
Ja, viel Zeit, hör mal.
Ich meine, da sitzt du den ganzen Tag rum. Du bist ja dann auch nicht mehr so fit, als dass du jeden Tag, weiß ich nicht, noch 15 Kilometer laufen oder Radfahren könntest wahrscheinlich, ja, oder? Also 140 wäre mir zu viel, persönlich.
Ja, wenn man fit ist, dann geht's.
Okay. Ja. Wie wir unsere Lebenserwartung einschätzen und wie alt wir tatsächlich werden und werden können, Johannes Döbbelt hat's erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
50 Millionen Euro. Ja, das ist eine Hausnummer, in diesem Fall für die deutschen Spielehersteller. In diesem Jahr gibt es die Kohle, 50 Millionen Euro hat die Bundesregierung zugesagt. Nur für das kommende Jahr ist das alles noch gar nicht sicher. Und das sorgt eben für Bauchgrummeln, auch auf der Gamescom. Die ist ja seit dieser Woche in Köln die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele. Deutschland soll in Zukunft einen Spitzenplatz einnehmen bei Computerspielen. Und da wäre so eine kleine Finanzspritze natürlich nicht das Schlechteste. Unser Reporter auf der Gamescom ist Martin Schütz. Martin, woran liegt es denn, dass es noch keine Zusage gibt für die finanzielle Unterstützung?
Ja, das liegt anscheinend daran, dass man sich noch nicht richtig geeinigt hat. Also Andreas Scheuer, der zuständige Bundesminister, der war ja hier auf der Gamescom und da hat er gesagt, dass er sich wünscht, dass das Geld auch in den kommenden Jahren fließt. Aber es ist halt bisher nur ein Wunsch von ihm und nicht Realität. Also es taucht halt nicht auf im Haushalt und hier auf der Gamescom ist man deswegen wirklich angefressen. Also zum Beispiel auch Professor Björn Bartholdy, der an der Technischen Hochschule in Köln Spieleentwickler ausbildet.
Die Tatsache, dass im neuen Bundeshaushalt keine Gelder eingestellt sind für die Bundesförderung, ist aus meiner Sicht sehr enttäuschend und auch ein Affront gegenüber der deutschen Entwicklerszene, die jahrelang um eine Verbesserung der Standortbedingungen gekämpft hat. Das ist auch wenig konsequent aus meiner Sicht.
Also was das Thema Förderung angeht, da ist die Branche wirklich genervt, dass die Politik da einfach nicht in die Gänge kommt.
Aber wenn ich das richtig verfolgt habe, dann geht es der Branche doch eigentlich ganz gut. Also ich meine, die Games-Wirtschaft, da wird doch wirklich auch noch Geld verdient und Geld umgesetzt.
Das stimmt grundsätzlich schon, ja. Wenn wir uns mal den deutschen Markt ansehen, dann ist der global ein wichtiger Markt. Der ist nämlich da unter den Top 5. In diesem Jahr erwartet man einen gesamten Umsatz von mehr als 4 Milliarden Euro, also deutlich mehr als beispielsweise mit Filmen umgesetzt wird, inklusive Kinokarten. Und die 4 Milliarden Euro, die gehen vor allen Dingen eben für Konsolen drauf oder wenn man sich Spiele kauft. Aber der Umsatz der deutschen Spiele, an diesen 4 Milliarden Euro, der ist geschrumpft in den vergangenen Jahren. Der liegt bei deutlich unter 5%, mittlerweile genau bei 4,3%. Das Geld machen halt einfach Firmen aus dem Ausland, vor allen Dingen aus den USA, aus Kanada, aus Japan, Frankreich, Großbritannien und teilweise auch aus Polen. Und deswegen wünscht sich die deutsche Spieleindustrie diese Förderung, damit sie nicht weiter Boden verlieren kann, sondern im besten Fall auch eben von diesem Wachstum, den dieser Markt halt einfach hat, was abbekommt.
Was will denn die deutsche Games-Branche dann konkret machen mit dem Geld?
Also es sollen zunächst kleinere Studios davon profitieren und dann mittelfristig auch die größeren, die in Deutschland sind. Das Geld wollen die dann nutzen, damit sie auch mal was wagen können. Also wer richtig verdienen will in dieser Branche, der muss die sogenannten Blockbuster produzieren. Und da braucht man eben pro Spiel auch schon mal 50 Millionen Euro oder mehr an Entwicklungskosten. Und das kann in Deutschland einfach keiner dieser Publisher stemmen. Deutsche Hersteller, die produzieren vor allen Dingen so Simulatoren. Also bei mir direkt um die Ecke wird auch der neue Landwirtschaftssimulator gezeigt. Sowas, da sind deutsche Spiele her. Hersteller gut oder Strategiespiele. Das sind keine schlechten Spiele, aber die sind halt sehr umsatzschwach und da kann man auch global nicht wirklich Geld mitverdienen.
Also nicht das riesengroße Ding. Okay, beim Thema Subventionen denke ich automatisch an Braunkohle oder an sowas wie Abwrackprämie. Welche Einwände gibt es denn gegen die Förderung von Computerspielen eigentlich?
Das ist eigentlich total kurios. Niemand ist hier auf der Gamescom dagegen, auch kein Politiker der Opposition oder sonst wie. In der Großen Koalition scheint auch Einigkeit zu herrschen. Man fragt sich, warum kommt dann diese Förderung nicht? Im September beginnen die finalen Beratungen des Haushalts für 2020. Dann entscheidet sich, ob das Geld doch noch eingeplant wird. Und ganz grundsätzlich gilt diese Branche eigentlich allen als so eine Zukunftsindustrie, weil sie sich eben mit ganz vielen wichtigen Themen der Zukunft beschäftigt. Mit künstlicher Intelligenz, mit Virtual Reality, es geht um schnelles Internet, um Cloud-Speichern. Also alles Dinge, die man in Zukunft brauchen wird. Und trotzdem kommt die Förderung nicht in Gang und das ist hier etwas, was wirklich viele Fragezeichen aufwirft.
Die Förderung von Computerspielen für dieses Jahr noch gesichert, wie es im nächsten Jahr aussieht, dass es eine Finanzspritze gibt von der Bundesregierung. Das steht noch nicht fest, woran das liegen kann. Unser Reporter Martin Schütz hat es erklärt. Der ist aktuell auf der Gamescom für uns unterwegs. Das war das Update für heute Abend. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Johannes und ich sind morgen wieder am Start für euch. Mhm. Ab 18 Uhr neues Update und dann ist schon wieder Freitag.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.